Wenn ich heute von Haltungsveränderungen spreche, dann rede ich von einem Projekt vor 3 Jahren. Wir wissen aber das Signal Konsument, hey, dort ist ordentlich die Tiere halten. Und Metzger, da tue ich eine gescheite Wurst machen, die was mir schmeckt, aber ich brauche da nicht ein Umami oder was weiß ich was oder Glutamate drin oder Füllstoffe drin. Ich möchte eine Wurst, wenn er Wurst ist.
Weitblick. Der O&K-Podcast für Wirtschaft und Wandel mit Thomas Oberhuber.
Willkommen bei der nächsten Folge von Weitblick, dem O&K-Podcast für Wirtschaft und Wandel. Es ist mir eine besondere Freude, heute den Biometzger Anton Juffinger, ein Pionier der Biobranche, bei mir begrüßen zu dürfen.
Lieber Thomas, danke für die Einladung. Freut mich, dass wir uns da heute mal ein bisschen unterhalten.
Anton, du bist jetzt schon viele Jahre Unternehmer und hast ja eigentlich damals gelernt, den Kufstein des Metzgergewerbe, den Beruf des Metzgers, und hast dann ja in sehr jungen Jahren dich dazu entschieden, ja, ich mache mich selbstständig. Was war denn die Triebfeder für deine Selbstständigkeit?
Ja, das Überzeugende war eigentlich, dass man zuerst gar nicht ganz verstanden hat, wie man aufgewachsen ist. Das heißt einfach, ich bin auf einem Bierbauernhof aufgewachsen und da hat man eigentlich gesehen, wie man mit Tieren umgeht und welche Qualität da rauskommt. Bin dann in die Metzgerlehre gegangen und habe dann gesehen, dass diese Qualitäten, da reden wir jetzt wirklich von Fleischqualität und auch von Wurstzusammensetzungen, dass das nicht das ist, so wie wir es eigentlich ursprünglich daheim gelernt haben. So. Und wenn man nach der Metzgerlehre dann auch noch einige Erlebnisse gehabt hat, dass man große Festival beliefert hat oder ein Kitzbücher Hannenkamm-Rennen und ich dann am Meister gesagt habe, wow, jetzt haben wir meinen Haufen Würstel verkauft und er sagt, ja, jetzt haben wir halt das ganze Abschnittfleisch für Weihnachten verkauft, dann denkst du, warum verdient der da nichts mehr, wo ist denn da überhaupt, was treibt den, gell? Und da ist es dann so gewesen, wie wir dann selber im Geschäft gestanden sind, wenn ich mit meinem Namen Anton Juffinger sage, das Fleisch ist in Ordnung oder die Wurst ist gut, dann will ich, was dahinter steht, stehen können und du musst die ganze Kette passen. Du musst das, der Aufzucht, der Biobauernhof muss passen, die Betriebe müssen passen, die Veredelung, Schlachtung, Zerlegung muss passen. Und wenn das passt, dann schreibe ich auch Juffinger auf.
Und wann hast du zum ersten Mal wirklich gedacht, das als angestellter Metzger, das wird es nicht mein Leben lang sein, das mache ich selber?
Ah, das war schon ein bisschen Harakiri am Anfang. Man hat vielleicht auch nicht ganz gewusst, was man sich da alles einlässt. Gott sei Dank vielleicht auch, welche Hürden dass man auf sich nimmt. Es war einfach die Triebfeder, es etwas zu schaffen. Und ich wollte einfach Leute überzeugen, dass es auch anders geht und logischerweise auch damit meine Familie ernähren.
Du hast jetzt gerade gesprochen, die Lieferkette muss passen, vom Biobauern bis über die Verarbeitung, Veredelung der Produkte. Jetzt ist vielleicht spannend für den Zuhörer, Bio sind ja gewisse Kriterien, die in der Aufzucht, in der Fütterung vor allem, glaube ich, Einzug halten. Gibt es bei Biobauern auch verschiedene Qualitäten?
Ja, es gibt auch bei Bioproduzenten Unterschiede. Ja, manche meinen in der Landwirtschaft oder haben gemeint, Bio heißt nichts füttern, nur das, was die Kuh selber groß, dann werden wir im Fleisch mit dem Steak keine Freude haben. Aber es ist schon so, dass es einzige lückenlose Qualitätsprogramm ist, was gesetzlich, EU-gesetzlich geregelt ist, wie die Haltung, wie die Fütterung und wie die Erzeugung sein darf. Und das wird jährlich kontrolliert in jedem Glied. Es wird jedes Glied kontrolliert. Also das ist schon, was Sicherheit bringt.
Jetzt erleben wir ja verschiedene Gütesiegel staatlicher Natur, auch von diversen Handelsketten gibt es ja verschiedene Gütesiegel. Das ist also mal das, was aus Österreich kommt oder dass es sehr natürlich ist. Für den Konsumenten ist es nicht ganz einfach, da durch diese Vielzahl von verschiedenen Bezeichnungen, wenn es auch nur Markenbezeichnungen sind, dorthin zu finden, wo man weiß, das ist jetzt wirklich ein Produkt, das nach biologisch richtigen Kriterien produziert wurde.
Wie du sagst eben, es gibt viele Marken und diese Marken, das sind ja private Siegel. Sei es private von einem Handelshaus oder private Siegel von irgendeinem Fleischerzeuger. Aber das Bio mit dem grünen Laub, mit dem EU-Laub, ist generell gekennzeichnet bei uns von der Landwirtschaft weg und bis zum fertigen Produkt. Und da kann der Konsument darauf vertrauen.
Jetzt heißt es ja immer, Bio ist teurer, weil natürlich die Aufzucht, die Verarbeitung mehr Arbeit ist. Die Frage werden jetzt ab und an Kunden auch an dich tragen, warum ist teurer und warum ist es besser? Hast du da eine Antwort, weil die werden nicht einmal gekommen sein, die Frage bis jetzt.
Ja, aber man muss das ein bisschen ganzheitlich sehen. Und wenn ich jetzt halt einmal hernehme, man kann das jetzt europaweit sehen oder österreichweit sehen, letztendlich ist Bio billiger. Weil, wenn ich mir das halt anschaue, wenn halt die Landwirtschaft Produkte produziert, wo ich natürlich weniger Hektarerträge habe, wo ich halt keinen Kunstdünger einsetze und wo ich halt das Wasser in Ruhe lasse, nicht, dass ich noch wieder Wasseraufbereitungen mache, dann habe ich im Gemeinwohl günstiger produziert. Teller oder an der Fleischdeck kostet jetzt mehr wie das andere oder das eine oder andere Billigfleisch, was von irgendwo herkommt, was keinen Standard hat, wo es egal ist, wo man auch nicht weiß, wie die Tiere aufgewachsen sind, in welchem Stall oder wie ist es überhaupt so Stall gewesen. Also keine artgerechte Tierhaltung. Das ist ganz ein anderes Produktionsthema, wie die das machen. Aber das ist etwas teurer an der Theke, aber Gesamtkostenrechnung für den Staat Österreich kommt sicher, ist günstiger, wenn wir nur so viel produzieren, was natürlich zuwächst auf unsere Felder. Und dann haben wir keine Nitratbelastung im Wasser. Dann haben wir auch unsere Almen, die was beweidet werden, weil die Weidepflicht ist im Bio. Und dann haben wir auch ein Fleisch und eine Wurst ohne Haufen chemische Zusatzstoffe und ohne Aromen und ohne Glutamate und ohne sonstige Sachen. Und dass ich wirklich ein echtes Naturprodukt kaufen kann.
Das könnte der böse Mensch ja sagen. Und wieder mal ist der Konsument der, der dem Staat hilft, Geld zu sparen, indem er es selbst auch trägt.
Ja, aber der Staat sind ja wir. Und wir sind jeder hat die freie Entscheidung. Es ist ja besser geworden. Es ist ja nicht so, wenn ich heute das hergebe, wir machen es jetzt knapp 30 Jahre. Vor 30 Jahren war Bio ganz anderer Stellenwert wie heute. Heute denkt man schon nach, ob man es nicht für die Kindergärten, für den Außerhausverzehr, ob man nicht da auch Biofleisch einsetzen soll, politisch verpflichtend. Das sind ja alles Themen, wo man schon sagt, irgendwo ist Bio schon nachhaltiger wichtig. Wo es nicht geht, dass wir von heute auf morgen Schalter umschalten und 100% Bio machen, weil das muss wachsen.
Du hast vorher gerade den Einsatz von Nitratböckelsalz und ähnlichen Zusatzstoffen erwähnt. Und ich möchte jetzt auf ein zweites dieser Klischees, weil mit dem Preis ist ja anders, das Bio schmeckt ja komplett anders. Das, glaube ich, ist auch ein Satz, den du ab und an gehört hast. Wie kannst du dem Satz begegnen?
Ja, ganz am Anfang war es ja von der Gewürzseite her erlaubt, dass normale Gewürze einsetzt, was du normal im Metzgergeschäft kaufen kannst. Und mit den Jahren, mit der EU-Bio-Verordnung, ist es dann gekommen, jetzt muss 100% Bio sein. Das heißt, weg vom Glutamat, von Maggi und so weiter, wo man auch gesagt hat, hoppala, jetzt müssen wir mit Pfeffer, mit Ingwer, mit Muskat der Wurst machen. Und ich konnte erzählen, wenn wir einen Kindergarten in Dierse bei einer Jause Würstel geschickt haben und die Kinder dann, die einen haben gesagt, das schmeckt einer nicht und die anderen haben gesagt, es ist so pfeffrig. Aber das ist jetzt 25 Jahre her. Wir haben unsere Rezepturen weiterentwickelt und wir haben heute schon ein harmonisches Gewürz zusammengestellt mit eben einem Liebstöckel dazu, wo also die Natur hat ja ganz viel geschmacksgebende und unterstützende, das natürliche Umami, was im Fleisch inne ist, wenn man das alles richtig einsetzt, schmeckt halt garantiert unser Bio-Frankfurter genauso gut, als wie der normale Verbraucher sich erwartet. Was ich auch sagen muss, wir setzen halt, ein Pfeffer kostet halt einmal 20 Euro das Kilo und der Glutamat kostet 3 Euro. Also es ist auch eine werterhaltende und wertbestimmende Zutat.
Und da darf ich immer ganz kurz meine eigenen Erfahrungen einbringen. Nein, es schmeckt nicht gleich, eigentlich schmeckt es besser. Und man merkt auch beim Essen, dass manche Sättigungsmomente nicht so auftauchen, weil man eben nicht sich mit Chemie vollfüttert. Du hast ja vor nicht allzu langer Zeit eine sehr provokante Werbelinie auch für euch herausgebracht. Das ist natürlich für uns als Kommunikationshaus, ich sage dazu, es ist nicht von uns, hochspannend. Magst du uns da ganz kurz erklären, was ihr da gemacht habt und was auch die Erfahrungen daraus waren?
Das Thema ist mit unserem Familienbetrieb Biometzger Juffinger. Wir sind die Denkwerkstatt, wir produzieren, wir können das schlachten und das zerlegen. Das kommt aber immer so unter der Marke Juffinger. in der Biometzgerei haben wir nicht jeden Konsumenten angesprochen. Und wir sagen, man muss heute schon Produktlinien produzieren für verschiedene Verbrauchergruppen. Und wir haben jetzt da schon auseinandergesetzt, dass man halt auch mal was für die jüngere Generation was macht und ansprechender ist, und haben eigentlich mit Puro etwas, eine neue Markenlinie gemacht, die die Grundwerte der Biometzgerei hat, aber noch mehr im Marketing ein bisschen pfiffiger ist und anspruchsvoller ist und klingender ist vielleicht. Und dieser zweite Weg dazu ist jetzt im Aufbau. Man muss das markenrechtlich auch alles durchgestellen und. Aber ich bin überzeugt dafür, dass man eben für die verschiedensten Kundenschichten verschiedene Markenansprüche auch machen muss.
Sehr spannend. Ich habe jetzt irgendwann einmal gelesen, Teil deiner Philosophie, es muss nicht jeden Tag Fleisch am Teller sein. Das hast du einmal gesagt. Das widerspricht ja ein bisschen dem Uransinnen des Fleischproduzenten. Kannst du uns den Satz erklären? Und jetzt, weil wir ja allein sind und kaum Zuhörer jetzt hier bei uns haben, ist der ernst gemeint?
Absolut. Erstens müssen wir schon ganzheitlich denken. Wir wollen ja gesunde Verbraucher und wir wollen ja auch gesunde Lebensmittel herstellen. Und jede Monokultur, jede einseitige Ernährung ist nicht gut. Und es soll auch den Stellenwert der Sonntagsbraten, wie es vielleicht früher einmal gewesen ist, wieder ein bisschen herbeigezogen werden. Ich muss nicht jeden Tag ein Schnitzel haben und ich muss auch nicht jeden Tag oder früher meine Extrawurst oder ein Schinken auf dem Teller haben. Somit können wir werterhaltende und saubere, ordentliche Produkte machen, ein bisschen mit einem anderen Preis, ja. Aber ich glaube, dass das auch gesund ist und ich möchte gesunde Verbraucher und die über 80 und 90 und 100 Jahre alt sind.
Ich komme jetzt in ein nächstes Kapitel, und zwar den unternehmerischen Mut, manchmal auch in stürmischen Zeiten. Wir leben jetzt in einer Zeit der Teuerung. Wir haben recht hohe Inflation. Die Konsumausgaben steigen jetzt nicht unbedingt in dem Maß, wie es ja die Gehaltssteigerungen eigentlich erwarten hätten lassen, aber das hat man sich nicht so gut überlegt. Wie wirkt sich das bei dir aus?
Ich möchte jetzt nur mal eins weiter vorne anfangen. Unternehmerischer Mut geht nur, wenn du ein Backoffice hast oder eine Familie hast, wo du das mit dir diese Leidenswege und glücklichen Momente miterlebt. Also ohne meine Frau, ohne meine Familie hätte man das gar nicht so durchstehen können, weil es hat Wochen gegeben, du bist fast gar nicht heimgekommen und natürlich gibt es dann wieder Wochen, wo es am Samstag und am Sonntag geht. Zu dieser Preisentwicklung möchte ich eins sagen, Bio ist eigentlich die Inflationsbremse, da gibt es auch Studien darüber. Warum? Weil Bio ist nicht um so viel teurer geworden, als wie manche andere Lebensmittel. Und Bio ist jetzt wirklich auf einem guten Niveau. Wir müssen sogar noch à la longue, weil eben die ganzen Produktionskosten teurer geworden sind. Das geht auch beim Traktordiesel und das hört auf irgendwo bei Mitarbeiter und Verpackungsmaterialien, die schlagt sich da schon nieder, aber nie in so einem hohen Prozentstellenwert, wie es vielleicht 0815 Ware ist oder normale Ware ist.
Das heißt, der Biomarkt ist eigentlich in der Preisentwicklung stabil relativ geblieben. Jetzt liest man ja manchmal, dass, wenn es geldbörsel enger wird, man auch wieder bei der Qualität der Lebensmittel zu sparen beginnt. Merkt ihr das oder ist das also eher eine mehr?
Also mir persönlich, bei im Unternehmen, wir arbeiten ja im Lebensmittelhandel mit Feinkostläden zusammen und mit der Gastronomie, haben ein zweistelliges Wachstum. Wir merken aber in verschiedenen Märkten, nehme jetzt konkret im Lebensmittelhandel her, die halt vielleicht nicht jeden Tag einen Schinken kaufen, die dann halt auch mal auf eine Extrawurst ausweichen oder im Fleischbereich auf ein Verschierz und vielleicht nicht über ein Entrecot, Steak oder sonstiges zugreifen. Und wir merken das aber schon speziell zu Familienfesten oder Grill-Events und so, da wird dann schon wieder hingriffen zu einem gescheiten Ribeye-Steak oder frischen Bratwurst.
Mhm. Du hast jetzt gerade angesprochen, eure Geschäftszweige, wo ihr eure Produkte verkauft oder wo man die bekommt. Es sind ja unterschiedlichste Märkte, wenn ich jetzt die Gastronomie, Hotellerie und den Lebensmitteleinzelhandel hernehme. Was unterscheidet denn da die Tätigkeiten grundsätzlich für dich oder für dein Unternehmen?
Wir haben relativ früh erkannt, dass ein Rind 15% bis 18% Edelteile hat und 80% Schinken- und Wurstteile hat. Und Gott sei Dank, wir reden ja von Nose to Tail immer und wir kaufen eben ganze Tiere. Und da musst du schauen, dass ich die Märkte für jeden Teil habe. Und da ist es so, ich kann halt ein Edelteil in der Gastronomie ganz gut verkaufen. Und da ist auch die Nachfrage da. Klammer auf, ich hätte auch nicht die Menge, dass ich heute einen großen Filialisten mit Steak beliefert. Das passt auch nicht zusammen. Und was ich aber unbedingt brauche, dass ich meine Kaminwurzel und meine Salami und meinen Schinken mit den Handelspartnern an den Mann bringe, weil da war Kufstaats klar an diese, dass ich da sage, für die Steaks nur da Wurst und Salami und Kaminwurzel verkaufen.
Das heißt, das eine bedingt eigentlich das andere?
Ja, das geht's nicht. Das ist eigentlich schon so ein bisschen der Schlüssel, dass du ein Wachstum da bieten kannst, weil ich kann halt nicht zu irgendeinem x-beliebigen Schlachthof hinfahren und sage, bitte verkauf mir 20 oder 30 Filet oder nur Hinterteile oder nur Steckware. Erstens hat das gar nicht, aktuell sowieso nicht. Und diese Zerteilung, diese Zerlegung musst du eigentlich beim Bauern einkaufen und dann hast du ein langfristiges Kooperation. Der Bauer kann sich auf mich verlassen, ich kann mich auf ihn verlassen und ich habe halt einfach eine Ware zum Verkaufen.
Das heißt aber, im Prinzip müssen deine beiden Standbeine, die Gastronomie und die Hotellerie, neben dem Ladenlokal, das ja von deinem Bruder geführt wird, die müssen eigentlich ziemlich gleich wachsen, damit du ja immer genügend an Kaminwurzen hast, aber auch genügend an Filets hast. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist so. Man ist aber jetzt auch so, man muss sich halt auch da helfen. Die Gastronomie nimmt da halt dann auch mal ein gefrorenes Fleisch an, weil die können damit umgehen, die haben die Aufdauermöglichkeiten oder wir dauern es einer richtig auf. Das ist halt so ein Thema, weil wir einfach alle Saisonschwankungen haben. Das gleicht sich aber ganz gut aus. Klammer auf, es ist ja auch so, dass die Wurst und die Salamis schon auch eher im Winter mehr gehen. Es ist generell schon so, dass, ich sage jetzt mal, in der kalten Jahreszeit, merken es mir, ein bisschen mehr Fleisch gegessen wird. Mit ein paar Spitzen wie Festtage und Grillen halt. Mhm.
Wenn man jetzt also zurückblickt auf deinen Betrieb und auf die Entwicklung, du hast im Gewerbegebiet Marbling in Thierse ja sehr großes Gebäude gebaut, auch in mehreren Stufen dort gebaut. Was war jetzt so als Rückblick die mutigste unternehmerische Entscheidung in den letzten Jahren, die du getroffen hast?
Die mutigste Entscheidung vor 20 Jahren, kann man sagen, war sicherlich davon überzeugt zu sein, das Know-how auch und handwerklich sich so weiterzuentwickeln, dass ich vom Lebendvieh bis zu der fertigen Verpackung mir das zutraue und mit einer auseinandersetze, was sind die Richtlinien, weil es sind halt beim Schlachten ganz andere Richtlinien und Hygienevorschriften, als wir in einer 80 Gramm Slice-Packung zu verpacken. Und das war ein Prozess, den man, also der Mensch wächst mit der Aufgabe, möchte ich sagen. Und das war aber sicherlich das größte Risiko und das haben sich ganz wenig vorstellen können. Wir heute oder im 2010 damals eine Metzgerei hinstellt mit 4.000, 5.000 Quadratmeter, schlachten, zerlegen, verarbeiten, Wurst verpacken und ausliefern auch noch. Also wie sollte das gehen? Gibt mir aber heute recht, weil absolut jetzt sehen wir auch eine gewisse Unabhängigkeit, was die Lieferanten betrifft. Und die Kundschaft weiß, es kommt alles aus einem Haus.
Mhm. Du hast jetzt erwähnt, du bist ja auch Schlachtbetrieb. Ich habe mir das ja mal auch anschauen dürfen mit dir. Du hast gelernt vor, jetzt darf man sagen, vor 35 Jahren ungefähr hat das begonnen. Die Standards und Verfahren, die dir vorgegeben werden von staatlicher Seite, wir haben jetzt schon in mehreren Gesprächen gehabt, wir haben also auch schon die Wirtschaftskammerpräsidentin Thaler bei uns gehabt, die gesagt hat, wir müssen wieder aufpassen, dass wir uns nicht zu viel regulieren. Hat sich das seit deiner Lehrzeit massiv verändert? Ist es mühsamer geworden, selbstständig zu sein und einen verarbeitenden Lebensmittelbetrieb zu haben?
Da gibt es drei Meilensteine, was das betrifft, Behörden und Auflagen. Das erste war, wäre 1997 die BH Kufstein nicht so offen gewesen, dass der Juffinger einen alten Betrieb mit 30, 35 Jahren Ufang und wieder mit Holzsteck und Aludieren da ein Fleisch einkühlen lassen hätte, da dann hätte ich nicht anfangen können. Ich hätte es finanziell unmöglich geschafft. Und wir waren unter amtstierärztlicher Beobachtung. Und die haben immer genau geschaut, arbeitet der Bursche sauber, tut er sauber reinigen, passt die Lebensmittelqualität, ist die Lebensmittelsicherheit gegeben. Und da war eine Vertrauensbasis da, es war eine ganz andere Menge wie heute. Und dann ist es zwischen reingekommen, EU-Beitritt, dann ist es ja das gekommen mit EU-Vorschriften, EU-Vorschriften, da hätte es ins Boot ernagelt. Das heißt, wir haben versucht, in Zelltrüben was zu bauen, noch was zu erweitern, wurde aber dann eigentlich von der Stadt nicht wollen. Und haben dann unsere Produktionen in Schlachtung ausgegliedert zum Partnerbetrieb nach Söll. Und wir haben halt da schon gesehen, dieser logistische Aufwand und hin und her. Aber wir haben es da, hätten wir es bald an den Nagel gehängt. Wenn es irgendwo die Alternative gegeben hätte, dass ich ein regelmäßiger geschlachtetes Biofleisch kriege in der Qualität, das wir wollen. Dann war der Großbau 2010. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir super Architektenteam gehabt, ein super Lebensmittelteam, die was in Deutschland aus den große Betriebe gebaut haben. Und da haben wir nachher auch mit Hiesing, Baumeister Rieder und so weiter, ein Gewerk gebaut, wo wir wachsen haben können. Und da waren die Behörden, Brandschutz und, wenn ich das alles so hernehme, auf Augenhöhe. Mittlerweile haben wir ja dann zweimal dazu gebaut, ist die Augenhöhe verloren gegangen. Es geht nicht mehr um die Sache. Es traut sich keiner mehr was entscheiden. Es hat keiner mehr das Vertrauen, dass der Juffinger, das du ihn vielleicht so macht, dass seine Kundschaft zufrieden ist. Ich mache es ja nicht für die BH, ich mache es ja für meine Kunden. Und da ist höchster Handlungsbedarf, dass ich heute sage, weil ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn wir nur mal einen Erweiterungsbau machen und wir reden von Schlachtung, mit welcher Auflage das wieder daherkommen.
Es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch alle meine Gespräche, dass das schon ausufert. Im Vergleich von einem relativen kurzen Zeitspanne von 10, 20, 30 Jahren, dass das schon sich nach oben gedreht hat. Und ich glaube, das ist wieder ein Ansatz, wo man sieht, da gehört gehandelt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über Innovationen sprechen, weil Anton Juffinger, der Biometzger, ist ja auch bekannt dafür, für Innovationen. Und ich habe da bei mir jetzt Produktinnovation. Wie entsteht denn so ein neues Produkt? Jetzt nehme ich da, ich habe jetzt bei mir stehen die Bio-Kalbsleber-Streichwurst. Das ist, glaube ich, eine Innovation von dir gewesen. Wie kommt man denn auf Ideen und wie dieser Prozess, dass das dann was wert? Oder hast du da ein anderes Beispiel, das du vielleicht verwenden möchtest?
Es gibt zwei Herangehensweisen. Auf einmal, es kommen teilweise Kunden zu uns, die sagen, wir machen wieder mal eine alte gute Wurst, hast nicht ein Rezept dazu? Und dann baut man was zusammen und entwickelt was. Es ist sicherlich die Herausforderung, ohne diese ganzen Hilfsstoffe und Zusatzstoffe, die ist auch so wirklich wie eine Kalbsleberstreichwurst, die ja wirklich warm hergestellt wird aus dem Warmfleisch. Und dann muss sie noch mit der frischesten Zutat, mit der ganzen frischen Leber, das so herzustellen, dass sie dann cremig am Brot schmeckt, am Semmel, und dann nur einen eigenen Geschmack hat. Es ist aber so, dass ich ganz ein gutes Team habe. Wir haben sehr viele ausgebildete Metzger und haben auch zwei Metzgermeister im Betrieb, die so richtig innovationsheiß sind. Und da muss man da sagen, welche Rohstoffe habe ich zur Verfügung. Die Kunst ist eigentlich das, was habe ich denn zur Verfügung, aus dem das Beste jetzt machen. Wir haben jetzt da neue Produkte wieder gemacht, eine Rinderleberwurst aus 100% Rind. Es ist ja doch so, dass Leberwurststreichwürste doch sehr viel Schweinefleisch normal enthalten haben. Bei der Kalbsleber sind wir nur halb. Und jetzt haben wir eben zum Beispiel eine Rinderleberwurst gemacht, die was zu 100% aus Rind ist. Da muss man sich trauen, auch wieder teilweise eine Rinderbrust, ein Rinderfett in der Wurst einzutun. Kann sich jetzt vielleicht nicht jeder gleich vorstellen, aber ich lade ein, das einmal zu verkosten und Feedback zu geben.
Das werde ich jedenfalls machen und gebe nur ein Stichwort für neue Innovationen. Ich habe schon sehr lange keine schöne Speckwurst mehr gesehen. Aber das ist wahrscheinlich ein Randprodukt.
Nein, da muss man auch schauen, Fett ist ein Geschmacksträger. Man hat schon gewusst, wo man Speckwurst gemacht hat. Es ist heutzutage oft das Problem, alles was Fett ist, kaufe ich nicht. Aber dass zuerst ein Viertel Liter ist jetzt ein Achtel Öl auf den Salat auf, wie du haben, das vergessen sie dir. Oder dass sie einen Zentimeter Fett drin gehabt haben im Pfandl. Da muss man schon sagen, eine Speckwurst ist ja nicht kiloweise und da isst man ein paar Radl, zwei Jausen dazu. Ja, da hätte ich auch noch fast Lust dazu.
Ich werde in einem Jahr überprüfen, ob der Innovationsgeist dann so weit da war. Aber wieder zum Ernst, du bist ja auch mit anderen Bioherstellern in Vermarktungskooperationen. Stichwort Bio vom Berg. Kannst du uns da was dazu erzählen? Wie funktioniert das?
Ja, ich habe ja 97 haben wir mit Geschäft angefangen und wir haben gewusst, wir brauchen einen Handelspartner. Wir waren mit der Firma Einpreis in der Region schon, haben wir schon Geschäfte gemacht. Wir haben aber gesehen, dass man sich mit größeren Handelspartnern schwerer tut. Und dann ist es das Leid gewesen, wenn man einer allein ist, dann wird er auspresst wie eine Zitrone. Das war halt zu dieser Zeit also die Meinung. Und dann haben wir gesagt, warum Produzenten, da haben wir uns nicht zusammen. Und es sind halt auch viele Bauern dabei, deswegen ist es eine Genossenschaft. Und dann haben wir halt eine Genossenschaft gegründet, die das Ziel hat, diese Tiroler regionalen Bioprodukte an den Mann zu bringen. Damals hat man noch nicht gewusst, ist es ein großer Handelspartner gegeben in die Gastronomie. Und in diesem Team hat man halt dann Wege gesucht und man ist halt dann mit der regionalen Marke Bio vom Berg, Bio Alpin, heißt die Genossenschaft, ist es uns gelungen, da im M-Preis gelistet zu werden mit einem ganz, ganz breiten Sortiment. Und mittlerweile ist es eine Erfolgsstory und es ist eine regionale Biomarke. Und was das Gute dabei ist, ich habe es heute schon gesagt bei der Rezepturentwicklung, was haben wir denn zum Verkaufen? Und es nutzt ja nichts, wenn der Juffinger im Mai eine Speckwurst hat und im September hat er vielleicht einen Bolognjager. Wir müssen ja auch für unsere Handelspartner denken, ganzjährig verfügbar oder so lange wie möglich. Und da braucht es halt dann mehrere Produzenten dazu. Und speziell im Gemüsebereich oder im Käsebereich haben wir in Tirol ganz, ganz viele Kleinproduzenten, die aber nicht alleine in der Lage wären, ganze Jahr den Großpartner zu beliefern. Und das kommt in dieser Genossenschaft, wird abgewogen und dem Kunden dann vorgestellt und mittlerweile geht es ja schon über die Grenzen hinaus.
Also ist es nach wie vor, nach so vielen Jahren, immer noch ein Erfolgsrezept und auch eine Erfolgsmarke?
Absolut. Wie gesagt, die Marke ist in Erzeugerhand und ist Vertrauen, ist auch da von Konsumenten, wird auch honoriert. Gewaltiges Wachstum, was das betrifft. Und ist halt nur eine produzentengeführte Marke.
Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft der Ernährung, in die Zukunft des Biomarkts schauen darf, wie siehst du die Zukunft vom Fleischkonsum? Gibt es da Studien oder hast du aus deiner Erfahrung ein Bauchgefühl, ist es jetzt stabil oder wird mehr auf Qualität Wert gelegt und dafür weniger konsumiert oder ist es, teilt sich da die Gesellschaft? Hast du da einen Ausblick für uns?
Es gibt verschiedenste Ernährungsmythen. Einmal ist das im Trend, einmal ist das im Trend. Wir merken und wissen von den neuesten Studien aber auch, dass Fleisch auf den Speiseplan gehört. Aber wo der Konsument Riesenprobleme hat, ist, wenn es deiner Tiere das Tierwohl nicht passt. Und so versucht er heute teilweise wieder Händler und verschiedene Markenprogramme, dass man in verschiedenen Haltungsstufen so quasi das ein bisschen aufweicht. Es ist einmal fast gut gegangen, aber was heißt fast? Ein bisschen schwanger oder nicht schwanger? Und da muss man schon sagen, schauen wir, dass wir in Zukunft Bio auf diesem Standard halten und vielleicht noch weiterentwickeln. Und die junge Generation ist halt schon so, wenn es Tierwohl anpasst, dass sie eben zu Fleisch- und Wurstprodukten greift.
Mhm. Die Rolle von Aufklärung und Bewusstseinsbildung, was also Tierwohl betrifft, wo liegt denn die und ist es stark bei uns oder ist das, wer treibt es voran? Ist es der Konsument und die Konsumentin selbst oder sind es Medien oder sind es die Produzenten, die nachhaltig und im Sinne des Tierwohls produzieren und halten?
Das Thema ist aber auch da natürlich, was kostet es am Ende des Tages? Und wir sind ja da in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung unterwegs und da passiert in einem Jahr gar nichts. Die Trächtigkeit eines Rindes ist 10-11 Monate. Also, wenn ich heute von Haltungsveränderungen spreche, dann rede ich von einem Projekt für 3 Jahre. Wir wissen aber das Signal Konsument, hey, dort ist es ordentlich die Tiere halten. Und Metzger, da tue ich eine gescheite Wurst machen, die was mir schmeckt, aber ich brauche da nicht ein Umami oder was weiß ich was oder Glutamate drin oder Füllstoffe drin. Ich möchte eine Wurst, wenn er Wurst ist. Und das muss man zusammen, und da ist natürlich die Landwirtschaftskammer, die Bioverbände, die Bioanbauverbände, aber halt auch wir Hersteller, Produzenten, Biometzger, gefordert, weil wir doch das Ohr am Kunden haben, was kommt mir jetzt an, was können wir produzieren, wo sind gewisse Preisschwellen, dass man das halt da in den Umsatz oder in den Verkauf bringt. Wir sehen, es ist ein Zuhören an Konsumenten, aber es muss sich entwickeln. Wir brauchen schon eine gewisse Zeit dazu, aber wir müssen wachsen. Es muss einfach auch weitergelebt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, so, jetzt hocke ich mir auf Schiffe auf und auf einmal, dann überholen sie uns links und rechts. Wir müssen wirklich am Puls der Zeit, und das ist halt einmal der Konsument, bleiben und dann verschauen, dass das geht. Und deswegen kommt einmal manches, wo schneller aussah und weil es leichter geht und manche Sachen entwickeln sich. Aber es ist eh gut. Mein Großvater hat einmal gesagt, alles, was schneller geht wie Ochs, ist ein Graffi. Na, ganz stimmt es jetzt auch nicht. Aber es ist schon so, es entwickeln, nicht stehen bleiben.
Man erlebt ja jetzt gerade im Milchbereich eine stille Revolution oder eigentlich eine laute Revolution, dass große Molkereien ab in einer Frist keine Milch mehr den Bauern abnehmen, die in einer Anbindehaltung ihr Tier halten. Das ist jetzt halt ein bisschen Konsumentendruck vielleicht und ein bisschen Druck aus einer Genossenschaft. Man unterstellt ja dem Landwirt, dass er nicht jeder Landwirt immer sofort in den Innovationen sofort aufspringt. Ist es bei deinen Lieferanten oder ist es schwierig, Leute, Bauern davon zu überzeugen, dass der Weg des Biobauerns ein guter ist, oder muss das einer selber generisch lieben wollen und dann es tun?
Dass ein Biobauer von seiner Arbeit überzeugt sein muss, dass es ihm gelingt und dass er Freude dabei hat, das ist einmal schon die Basisvoraussetzung. Und wir sprechen halt doch dann wieder von in so einem großen Konglomerat EU. In der EU werden halt dann teilweise Vorschriften manchmal gemacht, wo halt vielleicht, ja, sie über den Kamm geschert, von oben bis unten, ich sage jetzt mal von Norddeutschland, Ostdeutschland, oben bis Italien, wo das mit dieser Haltungsformen, wo sind denn die Tiere? Eher im alpinen Bereich, im Grünlandbereich. Die EU besteht aus 70-75% Grünland. Vielleicht tut sich da halt ein Großbetrieb, ein großflächiger, der was ums Haus um alles eben hat, leichter, die Tiere von heute auf morgen auszulassen. So, jetzt sind wir bei der Investition. Und heute einen Stall bauen, irgendwo in Hanglage, ist einfach mit Mehrkosten verbunden. Wir fangen ja schon mit Steuerschremmer an und. Das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das Tempo zu schnell gekommen. Und der Druck kommt natürlich vom Handel. Weil eine Genossenschaft oder die Milchabfüller, die müssen ja das machen, was die Markenlabel machen und was da und da machen. Sie haben aber jetzt schon die Rechnung gekriegt. Das haben halt dann ein paar zugespart. Weil ein paar haben gesagt, warum sollte ich meinen Hof entsprechend verschulden? Möcher ist sowieso ein Haufen Arbeit. Du bist 7 Tage, zweimal am Tag, einmal 2-3 Stunden voran für ein paar Liter Milch. Der Stundenlohn ist eher mäßig. Und das ist ein bisschen die Chance für uns in der Fleischerzeugung, dass halt sagen, okay, dann machen wir halt Kalbinnenmast oder Ochsenmast, dass sie das übernehmen, weil es einfach nicht so arbeitsintensiv ist. Und dann können sie die Räumlichkeit besser nutzen und brauchen nicht so viel Platz für den Auslauf und so weiter, sondern lassen sie leichter handeln. Kommt dort der Druck sicherlich vom Handel und letztendlich auch irgendwo von Konsumenten, aber die haben mal Österreich und auch die EU überholt sich durch Lexis Haxel selber, möchte ich da sagen, mit solchen Schnellschüsse.
Das führt uns ja wieder zu dem Thema, wo wir vorher schon bei den Behörden im Bauverfahren im letzten waren, führt mir aber auch dahin, dass ich sage, die Kontrolle des Biobauerntums ist ja auch eine intensivere geworden und hat ja auch den einen oder anderen Biobauern wieder zum konventionellen Bauern gemacht, weil er gesagt hat, ich mache zwar gleich weiter, aber ich mache jetzt nicht jede dieser Kontrollschritte mehr mit. Ist das ein Phänomen, das häufig passiert ist, aufgrund einer überbordenden Kontrollstruktur? Weil das sind vermutlich Produzenten, die vor ein paar Jahren noch genau gleich gewirtschaftet haben und Biobauern waren und jetzt gesagt haben, ich tue zwar so weiter, aber ich tue mich nicht mehr zertifizieren, weil der Aufwand nicht mehr dafür steht. Ist das ein Thema oder nicht?
Ja, in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, wo wir wirklich einen Bauernstand haben bei uns, der durchschnittliche Bauer hat 20, 25 Stück Viech in Tirol, da ist es ganz, da muss viel Freude dabei sein und Idealismus auch dabei sein, um diese Heimat weiterhin zu bewirtschaften, weil man es halt alles so gemacht hat. Und da haben uns dann wieder die überbordenden Vorschriften so überholt, dass halt manche dann nicht mehr mengen haben. Klammer auf, wo ist die finanzielle Unterstützung? Weil da braucht es halt, wenn so einen Stall bauen für 6, 7, 8 oder 15 Stück Viech, ist halt schon herausfordernd, weil da reden wir jetzt nicht von 50.000 Euro. Und da möchte ich jetzt halt eins sagen, es wird ein paar geben, die was weniger werden, es werden ja dann ein paar größer auch. Ist schon so, dass ein Mann einfach in der Landwirtschaft frei genommen worden ist und wenn er noch einen Arbeiten geben muss, damit er daheim also quasi eine Ferienwohnung hat, das ist ein falscher Ansatz, glaube ich. Und jetzt von heute auf morgen einen Produktpreis, das umzuschlagen, lässt es auch nicht zu. Du kannst jetzt nicht für einen, der was ein Rind im Jahr produziert, jetzt doppelt die zahlen, das passt jetzt auch nicht zusammen. Somit braucht es halt leider oder unumgänglich, wenn wir ein gesundes Lebensmittel haben, wenn wir wollen, dass das Lebensmittel so hergestellt worden ist, wirst du Förderungen brauchen, dass man den einen oder anderen Stall und Tierwohlstelle unterstützt und baut. Allein kann man sich über das Produkt leider nicht abdecken.
Damit wären wir ein bisschen beim Wunschkonzert angelangt, wenn man jetzt hat einen Wunsch an die Politik, an die Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden, stellen kann. Was wäre denn dein dringlichster Wunsch?
Bei den landwirtschaftlichen politischen Vertretern würde ich mir mehr Biogedanken wünschen. Das ist auch, weil das einfach schon die Zukunft ist und nicht aber mit Zwischendingen in sich noch intensiv befassen. Vielleicht könnte ich sagen, machen wir Tierwohl zwar, was weiß denn der Konsument nur? Was soll er sich denn nur als merken? Wir sind ja eh eingangs gewesen bei den Siegel. Wünschen wir weiterhin kritische Kunden, die sich auch sagen trauen, dass vorm Regal zu Bioprodukten greifen, weil das einfach nachhaltig für unseren Planeten sicher das Gescheitere ist. Und ein bisschen Schubumkehr brauchen wir jetzt. Wir können nicht ewig so weiterbauen, aber da ist eh schon eingelenkt. Ich will da gar nicht Angst machen über die Klimaerwärmung oder sonstiges, da wir haushalten mit unseren Ressourcen, was wir haben. Und was man auch noch wünscht, ist weiterhin Handelspartner, wo und auch vielleicht die Politik, dass Lebensmittelherstellung ist halt nicht Autobahn.
Lebensmittelherstellung ist nicht Autobahn. Ein spannender Satz. Er stimmt hoffentlich auch. Also bei eurem Betrieb weiß ich es, bei nicht allen bin ich mir sicher. Anton, du hast deinen Betrieb sehr jung gegründet, damals mit deiner Frau schon gemeinsam. Ihr seid ein großes Risiko gegangen und es ist einfach ein Beispiel auch für Unternehmertum, dass man halt auch einmal was tun muss und dann sieht man ja, was kommt, das ins Tun kommen. Wenn heute ein junger Mensch zu dir sagt, er überlebt sich in die Selbstständigkeit zu gehen, hast du einen zentralen Tipp an den oder an die, wo du sagst, das ist wichtig und dann machst du es auch?
Wenn man mit jungen Leuten redet, und egal ob jetzt das ein Handwerker ist oder ob das heute im ganzen Social Media Themen oder was, er muss für eine Sache brennen. Und wenn er für eine Sache brennt und wenn er sagt, hey, ich möchte mich selbstständig machen, weil er 1 Million verdienen will, das wird der falsche Ansatz sein. Er muss für eine Sache brennen und wenn man ihm das glaubt, dann kann man sich halt nach wie vor, gleich wie vor 30 Jahren, in verschiedensten Branchen selbstständig machen. Vielleicht auch ein bisschen Nachfragen. Für das gibt es schon noch Wirtschaftskammern, wo man sich die ein oder andere Starthilfe holen kann. Gute Bank suchen, was auch vertrauenswürdig ist. Man muss nicht an jeden Vertrag unterschreiben. Aber wenn einer für eine Sache brennt, bin ich überzeugt, dass man das in verschiedensten Branchen sich halt nur selbstständig machen kann. Und wenn du aber für die Sache nicht brennst und selber Freude hast, dann vertragst du die ganzen Schicksalsschläge nicht, das geht nicht. Weil es ist schon so, dass halt auch immer mal kracht und hascht ist und dann muss man sich wieder aufraffen. Und dann, glaube ich, kann man mit alles erfolgreich sein.
Anton Juffinger, Pionier in der Bioszene, Biometzgerei, danke für dein Gespräch, für das offene Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir begleiten uns ja schon viele Jahre miteinander, privat und manchmal beruflich. Und es ist einfach immer spannend. Und ich nehme den Satz jetzt mit. Wenn man brennt, dann ist die Selbstständigkeit genau das Richtige. Und damit danke ich dir für deine Zeit. Und ich hoffe, Ihnen, meine liebe Zuhörer, hat es gleich viel Spaß gemacht wie mir. Danke, Anton.
Das war Weitblick, der O&K-Podcast für Wirtschaft und Wandel mit Thomas Oberhuber. Ihr wollt mit einem eigenen Podcast durchstarten?
Egal ob CEO-Talk, Recruiting-Format oder emotionales Storytelling, die O&K-Kommunikation aus Kufstein macht euch hörbar.